Azteken. Die Azteken, die sich selbst Mexiker nannten, waren eine mesoamerikanische Hochkultur zwischen dem 14. und frühen 16. Jahrhundert. Seit dem 19. Jahrhundert bezeichnet man als Azteken meist die Nahuatl sprechende Bevölkerung des Tals von Mexiko, speziell die Bewohner von Tenochtitlan und den Partnerstädten Texcoco und Tlacopan, die zusammen den aztekischen Dreibund bildeten. Ab dem späten 14. Jahrhundert dehnten sie ihren Einfluss aus, zwangen umliegende Städte zur Tributzahlung und beherrschten große Teile Zentralmexikos. Zwischen 1519 und 1521 wurden sie von spanischen Truppen unter Hernán Cortés erobert. Benennung: Die Azteken nannten sich selbst meist Mexica, Mexikaner, und bezogen sich damit auf die Region Mexiko, aus der auch der Name des heutigen Landes stammt. Wegen ihrer Siedlungen wurden sie auch Tlatelolca oder Tenochca genannt. Das Wort Azteken bezog sich ursprünglich auf den mythischen Herkunftsort Aztlán. Jesuit Francisco Javier Clavijero führte den Begriff im 18. Jahrhundert ein, Alexander von Humboldt machte ihn im 19. Jahrhundert allgemein gebräuchlich. Gründungsmythos und Herkunft. Aztekische Mythen berichten von vier früheren Zeitaltern, die jeweils in Katastrophen endeten. Ein Held opferte sich, wurde zur Sonne und schuf so das fünfte Zeitalter. Einer Legende nach wanderten die Azteken im 14. Jahrhundert von Aztlán zum Texcoco-See, geführt von ihrem Gott Huitzilopochtli. Sie sahen dort einen Adler auf einem Feigenkaktus, der eine Schlange fraß, das Zeichen für ihren Siedlungsplatz. An dieser Stelle gründeten sie Tenochtitlan, wo heute Mexiko-Stadt liegt. Das Bild des Adlers mit der Schlange ist bis heute auf der Flagge Mexikos zu sehen. Aufstieg und Blütezeit. Die Azteken ließen sich zwischen 1320 und 1350 in Tenochtitlan nieder, möglicherweise schon früher. Die ersten Herrscher waren Akamapichtli, Huitzilihuitl und Chimalpopoca. Ab 1372 standen sie unter Tezozomocs Oberhoheit. Nach dessen Tod ließ sein Sohn Maxtla Chimalpopoca töten. Itzcoatl verbündete sich mit Nezahualcoyotl von Texcoco, belagerte Azcapotzalco und vertrieb Maxtla. Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopan bildeten danach den aztekischen Dreibund, der das Tal von Mexiko beherrschte. Itzcoatl reformierte die Verwaltung, baute ein Aquädukt und ließ alte Bilderhandschriften vernichten, um die Herrschaft seiner Familie zu festigen. Moctezuma I. bestieg 1440 den Thron und vergrößerte das Reich. Eine Heuschreckenplage, Überschwemmung und Hungersnot um 1445 zeigten die Bedeutung von Tributen. Wahrscheinlich führte er die Blumenkriege ein. Sein Sohn Axayacatl herrschte ab etwa 1469, eroberte Gebiete, verlor aber gegen das Taraskenreich. Danach wagten die Azteken keine Feldzüge mehr gegen die Tarasken. 1482 folgte Tizoc, unter dem das Reich Ansehen verlor. Ahuitzotl übernahm 1486, stellte das Heer neu auf und führte das Imperium zu größter Ausdehnung. Moctezuma II. Isolierte die Tlaxcaltecken und sicherte die Kontrolle über Oaxaca. Er stärkte Tenochtitlans Vorrang im Dreibund, indem er in die Thronfolge von Texcoco eingriff. Untergang. Die Azteken galten wegen ihres Expansionsdrangs als verhasst. Für viele Nachbarvölker bot die Ankunft der Spanier unter Hernán Cortés die Chance, sich von ihrer Vorherrschaft zu befreien. Moctezuma II. Reagierte zunächst nicht auf die Landung der Spanier. Im November 1519 erreichte Cortés mit den Tlaxcalteken Tenochtitlan und nahm Moctezuma gefangen. Als Cortés zur Küste zog, erhoben sich die Azteken gegen die zurückgebliebenen Spanier. Nach Kämpfen wurde Moctezuma getötet. In der Nacht zum 1. Juli 1520 flohen die Spanier, wobei fast drei Viertel ihrer Soldaten starben. Während Cortés' Truppe sich erholte, brach in Tenochtitlan eine Pockenepidemie aus und tötete etwa 60% der Bevölkerung, darunter König Cuitláhuac. Sein Nachfolger Cuauhtémoc konnte den Abfall von Texcoco nicht verhindern. Mit Verbündeten belagerte Cortés die Stadt, die am 13. August 1521 fiel. Cuauhtémoc wurde 1525 hingerichtet. Tenochtitlan lag in Trümmern und wurde als Mexiko-Stadt neu aufgebaut. Nach Gründung des Vizekönigreichs Neuspanien 1535 missionierten die Spanier die Bevölkerung. Die aztekische Kultur verschwand nicht völlig, ging aber stark zurück. Quellen zur Geschichte und Kultur. Schriftliche Zeugnisse aus der Zeit vor der spanischen Eroberung fehlen, da die Azteken kein leistungsfähiges Schriftsystem für längere Texte hatten. Viele Bildhandschriften wurden zudem von Eroberern und Missionaren zerstört. Forschende stützen sich vor allem auf mündliche Überlieferungen, die Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts aufgezeichnet wurden, sowie auf bearbeitete Aztekenkodizes. Bettelorden in Mexiko gaben viele dieser Arbeiten in Auftrag und ergänzten sie mit Kommentaren. Der Codex Mendoza von 1541 verzeichnet Eroberungen, Tributprovinzen und ethnografische Details. Die Historia General de las Cosas de la Nueva España, auch Codex Florentinus genannt, entstand unter dem Franziskaner Bernardino de Sahagún. Er sammelte Aussagen indigener Gewehrsleute zu vielen Themen. Das 12-bändige Werk liegt in Spanisch und Nahuatl vor, wurde aber wegen Zensur nicht veröffentlicht. Weitere wichtige Texte stammen von Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España, Hernando de Alvarado Tezozómoc, Crónica Mexicana, und Fernando de Alva Ixtlilxochitl. In Nahuatl verfasst sind die Annales de Cuautitlan, die Historia Tolteca Chichimeca und die Relaciones von Domingo Chimalpahin Cuautlehuanitzin. Politische Organisation. Das Aztekenreich war kein zusammenhängender Staat wie in Europa, sondern ein Bündnis der Städte Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopan. Jede Stadt behielt eigene politische und rechtliche Traditionen. Gemeinsames Handeln erfolgte nur bei gemeinsamen Interessen wie Feldzügen. Unter Moctezuma II. Gewann Tenochtitlan eine dominierende Rolle. Die eroberten Gebiete lagen verstreut und verschachtelt. Die Azteken sicherten ihre Vorherrschaft vor allem durch Tributzahlungen. Expansion diente wirtschaftlichen Zielen. Direkte Besiedlung und Einführung des eigenen Rechtssystems waren selten. Lokale Strukturen blieben meist unangetastet, was später Spannungen erzeugte, die die Spanier ausnutzten. Das Oberhaupt von Tenochtitlan war der Hue Tlatoani, große Sprecher, faktisch ein absoluter Monarch. Unter Itzcoatl entstand das Amt des Stellvertreters, Cihuacoatl, zuerst ausgeübt von Tlacaelel, der vor allem die Innenpolitik leitete. Weitere hohe Ämter wie Tlacatecatl und Tlacochcalcatl verbanden zivile und militärische Aufgaben. Für die Rechtsprechung gab es getrennte Gerichte für Adlige und Nichtadlige. In Texcoco unterstützte den Fürsten ein Ratssystem mit 4 Gremien für Recht, Krieg, Kultur und Finanzen. Gesellschaftsstruktur. Die aztekische Gesellschaft war in vier Hauptklassen gegliedert: Adel, Bauern und Handwerker, Händler und Sklaven. Die Zugehörigkeit war meist erblich. Manche Bauern und Handwerker konnten jedoch durch Tapferkeit im Krieg einen nicht erblichen Adelstitel und den Rang eines Tetoiktin erlangen, unterschieden sich aber in der Kleidung von den militärischen Bruderschaften. Sozialer Aufstieg blieb insgesamt selten. Adel. Die Adligen, Pipiltin genannt, bildeten die oberste Schicht. An der Spitze stand der Tlatoani, Sprecher, ein Amt nur für den Adel. Die wohlhabendsten Familien lebten in Palästen und besaßen entfernte Ländereien, die abhängige Bauern bestellten. Niedere Adlige unterschieden sich oft kaum von Bauern. Adlige Söhne besuchten die Kalmekak-Schulen und lernten Kriegskunst, Religion und Verwaltung. Sie mussten sich im Krieg bewähren, bevor sie ihr Erbe antreten durften. Viele wirkten auch als zölibatär lebende Priester, Tlamakatsqui, ohne weltliche Macht. Adlige hatten mehr Rechte, wurden aber härter bestraft. Sie durften bunte Baumwollkleidung tragen und in mehrstöckigen Häusern wohnen. Für Vergehen, die einem Bauern Versklavung einbrachten, drohte ihnen die Todesstrafe. Bauern. Die Matsehualtin stellten den Großteil der Bevölkerung. Sie waren frei, durften meist Land eines Adligen nutzen und waren zum Kriegsdienst verpflichtet. Gegen Ende der Aztekenzeit arbeiteten viele in Tenochtitlan im Handwerk oder Handel statt in der Landwirtschaft. Sie waren nicht an einen bestimmten Adeligen gebunden und konnten fortziehen. In einigen Regionen bildeten sie Kalpolli-Gemeinschaften, bewirtschafteten gemeinsam aufgeteiltes Land und zahlten Abgaben direkt an den Herrscher. Ein gewählter Ältester leitete das Kalpolli. Sklaven. Die Stellung der Sklaven, Tlatlakotin, ähnelte eher der antiken Sklaverei in Europa und unterschied sich von der späteren europäischen Praxis. Unfreiheit wurde nicht vererbt. Kinder von Sklaven waren frei. Sklaven durften Eigentum besitzen, andere Sklaven halten und sich freikaufen. Bei Misshandlungen oder gemeinsamen Kindern mit dem Herrn konnten sie freigelassen werden. Nach dem Tod des Besitzers erbten zunächst die Nachkommen, oft folgte jedoch Freilassung bei besonderen Verdiensten. Viele wurden durch Gerichtsurteile versklavt. Ein zum Tode verurteilter Mörder konnte als Sklave der Witwe dienen. Väter durften unbelehrbare Söhne mit Genehmigung verkaufen. Schuldner konnten ebenfalls in die Sklaverei geraten. Landwirtschaft. Die Azteken betrieben Ackerbau im fruchtbaren Tal von Mexiko. Seen lieferten Fisch und Trinkwasser. Hauptnahrungsmittel waren Mais, Bohnen, Kürbisse, Amaranth, Chia, Agaven und Kakteen. Außerdem bauten sie Heilkräuter an. Viehzucht war begrenzt auf Truthühner und Hunde. Auf Hängen nutzten sie die Methode Tlacolol. Felder wurden 2 bis 3 Jahre bestellt und dann brachgelassen, teils als Terrassen. Auf ebenem Gelände setzten sie auf Chinampas, aus sumpfigem Boden gewonnene Bewässerungsfelder mit mehreren Ernten pro Jahr. In Tenochtitlan hatte fast jedes Haus eine eigene Chinampa, doch der wachsende Bedarf erforderte Importe. Ohne Räder oder Lasttiere transportierten Menschen die Waren. Die größten Chinampas lagen in Xochimilco, wo sie teils heute noch genutzt werden. Verarbeitendes Gewerbe. In den großen Städten lebten viele spezialisierte Handwerker. Besonders angesehen waren Gold- und Silberschmiede, Maler und Federschmuckhersteller, die für die adelige Oberschicht arbeiteten. Sie schlossen sich in Vereinigungen zusammen, ähnlich den Gilden Europas, und hatten Sonderrechte wie die eigene Ausbildung ihrer Kinder. Unter ihnen standen Töpfer, Korbmacher und Obsidianverarbeiter, die meist in kleinen Familienbetrieben arbeiteten und alle Schritte selbst ausführten. Die Weberei war ein weiteres wichtiges Handwerk und lag ausschließlich in Frauenhänden. Sie stellten Kleidung her, durften aber aus einfachen Schichten keine feinen Gewänder tragen. Stoffe schmückten Häuser und Tempel und dienten als Geschenke oder Mitgift. Handel und Tributwesen. Die Azteken trieben regen Handel über ihre Grenzen hinaus. Als Zahlungsmittel dienten Kakaobohnen und Goldstaub in Federkielen. Händler bildeten eine eigene Gruppe mit festen Rechten und Pflichten. Kleinproduzenten verkauften Waren selbst auf Märkten, während Großhändler weite Reisen unternahmen, Luxusgüter beschafften und oft als Spione oder Diplomaten dienten. Sie standen sozial zwischen Adel und einfachem Volk und konnten großen Reichtum erlangen. Nach der Eroberung von Tlatelolco 1473 stieg ihre Bedeutung weiter. Mit der Expansion wuchs der Tributstrom in die Hauptstädte des Dreibunds. Die Abgaben deckten Grundbedürfnisse, rituelle Speisen und Luxusgüter für den Adel. Unterworfene Städte erhielten dafür Schutz. Die eroberten Gebiete waren in 38 Tributprovinzen organisiert, die Abgaben wie Mais, Bohnen, Baumwolldecken, Tierfelle, Federn, Schnecken und Arbeitskräfte lieferten. Ein Calpixqui überwachte das System. 2/5 der Tribute gingen nach Tenochtitlan und Texcoco, 1/5 nach Tlacopan. Nach der spanischen Eroberung nutzten die neuen Herrscher die detaillierten Tributlisten für ihre Verwaltung. Militärwesen. Bei den Azteken hatte das Kriegshandwerk hohen Stellenwert. Jungen wurden schon bei der Geburt dem Krieg geweiht und militärisch erzogen. Wer ein hohes Amt, auch das des Tlatoani, anstrebte, musste sich im Kampf bewähren. Jeder Mann leistete Kriegsdienst, manche blieben ihr Leben lang Soldaten. Erfolgreiche Kämpfer konnten zu Adler- oder Jaguarkriegern aufsteigen und hatten in Tenochtitlan eigene Tempel. Das Heer führte Kriege vor allem aus zwei Gründen: um Städte zur Tributzahlung zu zwingen und um den wachsenden Bedarf Tenochtitlans zu decken. Vor Angriffen forderten Gesandte die Unterwerfung, lehnte man ab, folgte der Feldzug. Zudem führten die Azteken sogenannte Blumenkriege, um Gefangene für Opferungen zu machen. Diese Kämpfe waren verabredet, fanden regelmäßig statt und folgten festen Regeln. Wer einen Gegner lebend ergriff, gewann hohes Ansehen. Götter. Die polytheistische Religion der Azteken wurzelte in toltekischen Vorstellungen. Höchster Gott war Huitzilopochtli, Gott der Sonne und des Krieges. Stark verehrt wurde auch Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, zugleich Gott des Windes, Himmels, Krieges, der Erde und Schöpfergott. Auch Nachbarvölker verehrten ihn. Weitere wichtige Gottheiten waren etwa der Regengott Tlaloc. Viele Götter teilten ähnliche Aufgaben. Die Azteken glaubten an verschiedene Jenseitsorte. Natürlich Verstorbene gelangten nach Mictlan, eine Unterwelt mit 9 Schichten. Gefallene Krieger begleiteten die Sonne bis zum Zenit, Frauen, die bei der Geburt starben, von dort bis zum Untergang. Ertrunkene oder vom Blitz getroffene kamen in Tlalocan, das Paradies des Regengottes. Opferpraktiken. Die Bedeutung und das Ausmaß der aztekischen Menschenopfer sind umstritten. Spanische Berichte stellten sie oft übertrieben negativ dar. Einige Forschende deuteten Bilder der Opferungen eher als symbolische Initiationen. Neuere Ausgrabungen bestätigen jedoch reale Opferpraktiken. Die Azteken opferten gefangene Krieger, Sklaven und Kinder. Mitunter boten sich eigene Krieger freiwillig an. Typisch war das Herausreißen des Herzens auf einer Pyramide, gefolgt vom Herabwerfen des Körpers. Bei hochgestellten Opfern wurde Fleisch verzehrt. Kinder wurden für den Regengott Tlaloc in Käfigen zum Verhungern gebracht. Blumenkriege dienten dazu, Gefangene für Opferungen zu machen, Schuldzahlungen an die Götter, damit die Sonne wieder aufging. Auch Herrscher und Priester brachten Blutopfer dar, indem sie sich Schnitte zufügten. Nicht alle der etwa 1600 bekannten Götter wurden verehrt. Viele stammten aus eroberten Kulturen. Die massenhaften Opferungen nahmen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu und erreichten unter Axayacatl und Ahuizotl ihren Höhepunkt. Manche sehen darin ein Zeichen kultureller Überdehnung. Spanische Beobachter verurteilten die Rituale als teuflisch. Doch auch in Europa fanden zeitgleich grausame öffentliche Hinrichtungen statt, was ihnen keinen moralischen Vorteil verschaffte. Kalender. Der aztekische Kalender bestand aus zwei Zyklen. Der Tonalpohualli umfasste 260 Tage und diente Alltag und Wahrsagerei. Er kombinierte die Zahlen 1 bis 13 mit 20 Zeichen, was 260 Tagesnamen ergab. Jeder Abschnitt dauerte 13 Tage und trug das jeweilige Zeichen als Namen. Der Xihuitl entsprach dem Sonnenjahr mit 365 Tagen ohne Schaltregel. Er gliederte sich in 18 Abschnitte zu je 20 Tagen, die mit Festen endeten. Danach folgten 5 unheilvolle Tage, Nemontemi, in denen größere Aktivitäten gemieden wurden. Schrift. Die Azteken besaßen kein Schriftsystem für vollständige Texte, sondern nutzten eine erzählende Bilderschrift, um Ereignisse möglichst genau darzustellen. Feste Darstellungsweisen sorgten für Präzision. Für Namen, Orte, Waren und Maße verwendeten sie hieroglyphenartige Zeichen, die Begriffe oder ganze Worte symbolisierten. In Handschriften aus Texcoco kamen auch Silbenzeichen vor. Fast alle vorspanischen Dokumente wurden von den Spaniern zerstört, da sie sie als teuflisch ansahen. Medizin. Die aztekische Medizin verband übernatürliche Vorstellungen mit sorgfältiger Beobachtung und Erfahrung und erreichte ihren Höhepunkt zwischen etwa 1200 und 1500. Wichtige Quellen sind Bernardino de Sahaguns, Historia General de las Cosas de Nueva España und der Codex Badianus. Bis heute arbeiten mexikanische Curanderos mit Pflanzen aus Europa und Mexiko und bleiben erste Ansprechpersonen in vielen Regionen. Archäologische Funde belegen den Einsatz psychedelischer Pilze bei Ritualen. Der Pilz Teonanacatl, Fleisch der Götter, wurde in Heil- und Festzeremonien verwendet. Sahagún berichtet von Feiern, bei denen die Teilnehmer Pilze mit Honig aßen, Schokolade tranken, tanzten, weinten und nach den Visionen ihre Erlebnisse teilten.